Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Queer as Berlin, der Diversity-Podcast mit Michael Mayer.
Immer wieder wird in Deutschland über Rassismus, Sexismus, Queerfeindlichkeit gesprochen und viele andere Themen. Immer wieder gibt es neue Aufreger, wie neulich erst wieder, als Ecke Heidenreich sich im ZDF äußerte und sich recht erregt über die Identitätspolitik in Deutschland aufgeregt hat. Und nicht erst an diesem Beispiel merkt man, das Thema ist aufgeladen, viele streiten sich darüber. Und heute in Queers Berlin ist ein Gast, der über diese und andere Themen schreibt, Filme und Podcasts produziert, manchmal auch provoziert, aber dazu kommen wir noch. Herzlich willkommen, Marco Mohanwe. Hallo.
Hey, danke für die Einladung.
Erstmal, für alle, die dich jetzt nicht so genau kennen oder gar nicht kennen, stell dich mir nochmal selber vor. Also, was machst du, worüber schreibst du, wo kann man dich sehen, hören?
Ich bin Radio- und Fernsehjournalist. Ich arbeite meistens für ARD und ZDF. Ich mache beim Südwestrundfunk einen Podcast, der ist Sag Reis, was geht dich die Welt an? Da reden wir über Auslandsthemen. Also wir haben immer einen Gast aus einem anderen Land. Jede Folge von Nigeria bis Hongkong bis Burma und Nordkorea. Außerdem mache ich für Funk den Podcast Kanakische Welle. Da sprechen wir über Identität, Gender, Rassismus zweimal im Monat. Dann mache ich fürs ZDF Auslandsjournal Filme, wo es zum Beispiel, ich habe einen Film gemacht über so die Lage von Arbeitsmigranten in den Vereinigten Arabischen Emiraten oder auch die Rechte von Menschen, die queer sind in Nigeria oder von Polizeigewalt betroffen sind. Die Corona-Lage in Mali, also viel Auslandsberichterstattung.
Also das heißt, du bist oft einfach im Ausland dann, ne?
Ja, tatsächlich. Ich war jetzt viel unterwegs genau. Dann mache ich noch hier und da Radio-Features für den Bayerischen Rundfunk, da habe ich meine Ausbildung gemacht, also ich komme ursprünglich aus München und habe da meine Ausbildung gemacht und ansonsten, wenn es die Zeit erlaubt, schreibe ich hier und da mal einen Text, vielleicht für den Spiegel oder für Zeit Online, aber das kriege ich in letzter Zeit nicht mehr so gut hin, weil ich jetzt so viel diese Podcasts mache und dann diese Fernseher. Ich mache noch eine Sendung bei ARD Alpha, die heißt Respekt, da geht es so um demokratische Grundwerte und in unserer letzten Folge haben wir uns mit toxischer Männlichkeit beschäftigt und hier beim RBB läuft noch eine Fernsehsendung, die läuft auch um 3 Uhr, die läuft nur einmal am 31. Oktober, wahrscheinlich ist dann die Folge schon raus.
Die 3 Uhr morgens oder die 3 Uhr nachmittags?
3 Uhr morgens und die Sendung heißt Brudi Talk und ich moderiere die und da geht es um Männlichkeit und in dieser Folge ist unser Gast Hassan Akkush.
Aber kann man ja auch in der Mediathek auch schauen.
Genau.
Also man merkt schon, wir haben Glück, dass wir dich überhaupt erwischen. Aber jetzt, um das Thema sozusagen einfach mal abzuräumen, ich habe gelesen, du hast ja auch aufgrund deiner Familie eine Beziehung zu, oder eine besondere Beziehung zu Nigeria, ne? Irgendwie.
Genau.
War das jetzt auch der Grund, warum du dann ein paar Mal das Thema auch, oder das Land beleuchtet hast, so?
Ja, ich bin auch nigerianischer Staatsbürger und ich war, als Kind immer öfters dort. Mein Vater kommt aus Nigeria und ich habe auch für die Deutsche Welle während meiner Zeit beim Bayerischen Rundfunk, da kann man so Austauschstationen machen und dann war ich 2 Monate für die Deutsche Welle tätig und auch im Korrespondentenstudio Nigeria und dann bin ich so der Typ, der dann, das war vom englischsprachigen Newsprogramm, was war ganz seriös zugeschnürt und dann machst du so die News. So today we found out that the economy in Nigeria has risen. Da musst du halt die Schalten dann machen fürs Fernsehen und erklären, was gerade politisch-wirtschaftlich in dem Land passiert und seitdem bin ich immer wieder mal in Nigeria, eben halt auch fürs Auslandsjournal, fürs ZDF.
Aber es ist schon auch ein schwieriges Land, ne? So, also ich meine so wirtschaftlich, ja, also viel Völkerstaat, so, ne? Wie so.
Also es ist super riesig, es ist wahnsinnig schwierig pauschal so ein Urteil zu fällen. Ich war jetzt in der größten Stadt Nigerias und eigentlich, also immer mal wieder, manchmal ist es Kinshasa, manchmal Kairo, aber eine der größten Städte Afrikas, Lagos. Und Lagos ist mega, mega anstrengend und ein ganz, ganz schlimmer Verkehr. Und ich brauche erstmal eine Woche, damit ich jeden Tag Durchfall habe.
Ja, du brauchst so 3 Stunden für 5 Kilometer oder so.
Ja, genau. Und dass mein Magen sich dran gewöhnt. Aber Es ist schon eine coole Stadt. Also es ist viel mehr Party, viel mehr Hedonismus, viel mehr Freude, als die Leute das Lagos und Nigeria zutrauen. Und ich habe da die krassesten Sachen erlebt und mitgemacht.
Ja, das glaube ich sofort. Ja, klar. Na gut, ich meine, das Problem ist halt, manche oder viele können sich halt nicht leisten, Party zu machen, wahrscheinlich so. Ne?
Ja, das stimmt. Aber das ist in jedem Land so. Also wobei ich klar, in Berlin ist vielleicht jetzt dieses arm aber sexy. Du kannst auch mit wenig Geld dich einigermaßen abschießen.
Ja, so billig ist Berlin ja auch nicht mehr.
Aber nicht mehr, genau. Also es ist tatsächlich wie in jedem Land ein Problem, umso mehr Geld du hast, umso mehr Zugang hast du zu den meisten Dingen. Ja.
Was ich auch noch gelesen habe, das fand ich auch faszinierend, dass du 5 Sprachen sprichst oder 6, nee, 5, 6, also ich dachte, das Neid ist voll, mein Gott, der Mann ist ja irgendwie, warum sprichst du denn 5 Sprachen? So, also ich meine, das ist ja schon viel. Ne, so.
Ja, es ist weniger spektakulär, weil ich habe Sprachwissenschaften studiert, also es war mein Studium. Ich habe Spanisch und englische Literatur und Sprachwissenschaften studiert und also auch Arabisch eigentlich gehabt und auch Orientalistik hieß das. Und meine Mutter ist Palästinenserin oder palästinensischer Abstammung. Dadurch habe ich zu Hause früh bin ich mit arabischen Berührungen gekommen. Aber es ist jetzt auch nicht so perfekt. Also ich könnte niemals auf Arabisch arbeiten oder so. Ich kann so kleine Interviews führen oder ein bisschen Smalltalk machen. Und dann, wenn du einmal Spanisch richtig gut sprichst, und das kann ich ziemlich gut, weil ich auch dort gelebt habe in den Kanarischen Inseln, dann ist so Französisch, Italienisch, kriegst du dann schnell
das
auf die
stimmt.
Platte.
Das stimmt, das ist irgendwie, ja, das könnten wir jetzt auch auf Spanisch machen, weil das kann ich
das
auch.
Ist, nee, und das, ah, ja genau.
Aber,
und
das, das ist, stimmt schon, weil da hat man so eine Verbindung zu diesen romanischen Sprachen, weil das ja schon ähnlich ist. So,
sí, es macht mir noch lo mismo.
Exactamente.
Und die Sache ist ja auch, das ist wie, ein Deutscher kann ja eigentlich auch Niederländisch lesen zumindest. Also wenn du es liest,
stimmt.
Kann man schon so 70% verstehen.
Vieles,
und wenn du dann nochmal verstehst, wie diese einzelnen Buchstaben ausgesprochen werden, ich glaube, dann kann man sich relativ schnell ein gutes. Deswegen gibt es ja auch so viele niederländische Promis in Deutschland, die Deutsch können, so wie Rudi Carell oder.
Ja, witzig ist nur, dass die Deutschen immer kein Holländisch können.
Ja,
ne? So.
Der Markt ist nicht so groß, Kapitalismus. Was willst du denn in Holland verdienen?
Das stimmt.
Guck mal, hier hast du Deutschland, Österreich, Schweiz, du schaffst es in alle Boulevards.
Naja, wobei ja bei den Fernsehshows hier das Endemol, das sind ja mit die größten in der ganzen Welt. Ne? Also
genau.
Ich meine, es war ein kleines Land, aber die haben ja unheimlich viel Einfluss.
Aber sie sind groß, weil sie sich auch ans deutsche Publikum richten.
Das stimmt.
Das ist das halt.
Das stimmt.
Und da irgendwie in Belgien als Deutscher Karriere machen, kannst du machen.
Aber das ist nicht so, ja, du hast schon recht, das ist eher umgekehrt, genau. Du lass uns mal irgendwie zu dem ja doch ernsten Thema Identitätspolitik kommen. Und zwar, da sind ja viele Leute, wenn sie das Wort hören, atmen schon schwer. Es ist ja irgendwie auch ein unglaublich komplexes Thema. Ich würde dich gerne als erstes mal fragen, du hast ja oft drüber geschrieben, Filme produziert etc. oder Podcast hast du ja auch erwähnt. Wie bist denn du an das Thema gekommen? Also was interessiert denn dich da dran? Also das ist ja nicht unbedingt selbstverständlich, dass man jetzt so oft drüber schreibt und Interviews macht und so weiter.
Ehrlich gesagt ist das kein Thema, was ich mir persönlich zugeschrieben habe. Also das ist, glaube ich, so ein mittlerweile so ein Kampfbegriff von Menschen, die es gibt die Leute, die, glaube ich, ernsthaft sich in einem demokratischen Spektrum befinden und dann einfach versuchen, darüber zu diskutieren.
Würdest du es denn anders nennen? Also wie würdest du es denn beschreiben? Oder wenn man
naja, es ist die klassische Gesellschaftspolitik. Also das
okay.
Ist ja
gut.
So Themen wie Diskriminierung, keinen Platz in der Wohnung zu bekommen, sich ausgegrenzt zu fühlen, die Frauenbewegung, das ist ja jetzt kein neues Phänomen. Ich glaube, dieser Begriff suggeriert halt irgendwie, also für mich, dann denken die Leute an so marginale Diskussionen oder vermeintlich wie, darf man dieses Wort sagen, wie muss man den Gender-Stern machen oder Gender-Doppelpunkt, aber darüber habe ich ich habe noch nie einen Beitrag darüber gemacht, ob es Gender-Stern, ich rede darüber, wie Menschen diskriminiert werden auf dem Arbeitsmarkt, es geht darum, wie Leute psychische Misshandlungen erleben, wie Menschen beim Dating ausgegrenzt werden. Und das sind für mich keine, das ist nicht Identitätspolitik, das sind einfach gesellschaftliche Missstände, die angesprochen werden. Und insofern, das ist, glaube ich, oft so eine Art, ja, ein Kampfbegriff, um Dinge zu delegitimieren und einem auch so, und dem die Ernsthaftigkeit irgendwie abzusprechen. Aber wenn man sich mal ausführlich mit zumindest meiner Arbeit auseinandersetzen würde, dann sieht man das ja, sonst hätte ich ja auch nicht Also finde ich auch so wahnsinnig interessant. Ich gehe in den spießigsten Laden, den es in Deutschland gibt, beim Bayerischen Rundfunk. Ich mache dort meine Ausbildung. Ich mache alles nach dem Buch. Ich kann jeden Preis, den du nennst, die Preise, die ich nicht gewonnen habe, müsstest du aufzählen. So. Und dann halt, und dann liest du in irgendeinem komischen Schandblatt dann von wegen, ja, die sind dauerempört oder so. Überhaupt gar nicht. Ich bin mega differenziert. Ich gebe mir total viel Mühe, immer alles mitzudenken.
Na, aber es ist interessant, dass du das sagst, weil ich habe jetzt eigentlich den Begriff immer so verstanden, aber wahrscheinlich hast du recht, dass es doch dann irgendwie so negativ aufgeladen ist, dass quasi man es Identitätspolitik deswegen nennt, weil halt so die verschiedenen Identitäten, was auch immer, eine stärkere Rolle in der Gesellschaft spielen wollen und deswegen hat man es so unter diesem Begriff subsumiert.
Genau. Identity Politics, der englische Begriff, kommt von schwarzen, queeren Frauen. Also es ist nicht originär ein rechter oder ein antidemokratischer Begriff und in sich ist ja auch ein super löbliches Konzept eigentlich, weil sie sagen, wir sind schwarz, wir sind weiblich und wir sind queer. Wenn wir jetzt in einem Raum sind voller, Frauen, dann sind wir immer die Schwarzen. Und wenn wir in einem Raum sind voller schwarzen Personen, dann sind wir aber die Frauen. Und wenn wir in einem Raum sind voller schwarzen Frauen, dann sind wir aber die Lesbinnen oder die Bisexuellen oder die Transfrauen. Und deswegen haben sie gesagt, wir müssen diese Diskriminierung irgendwie benennen und deswegen muss man einen Weg finden, auch diese Kategorien dann auch so zu benutzen. Man möchte es ja eigentlich loswerden und wir sind einfach alle nur Menschen, aber das ist wie beim Arzt. Ich muss ja dem Arzt sagen, wo mein WW ist. Ich muss ja sagen, es ist am Hoden oder es ist an den Fingern. Und wenn ich auch so, ja, ist doch alles Körper, ist doch alles gleich, dann kann er mir halt auch nicht helfen. Und genauso muss ich auch, wenn ich diskriminiert werde, sagen, ja, ich wurde wegen meiner Herkunft oder wegen meiner Religion oder so ausgegrenzt, damit man dann entsprechend arbeiten kann, um das zu verbessern. Aber ich glaube, das sind halt sehr viele so große politische Kämpfe, die von vielen Menschen, die aktivistisch arbeiten, die sich wirklich Mühe geben, Ideen und Konzepte zu entwickeln, etabliert wurden. Und ich versuche, diese Diskussionen abzubilden, einzuordnen oder zu übersetzen für ein anderes Publikum.
Also für die Mehrheitsgesellschaft, wie man so schön sagt, kann man das so sagen? Oder?
Ja, nee, sondern für alle Leute, die ich als Journalist möchte ich, dass Menschen, die meine Arbeit konsumieren, das ja verstehen. Und offenbar gibt es diese Diskussion, es gibt diese Leute, die das machen, es gibt diese Debatten, aber sie verstehen das ja nicht. Und deswegen haben wir einen Podcast, wo wir das sozusagen, dieses ganze Komplexe, was in den Universitäten von Berlin diskutiert wird, versuchen herunterzubrechen, dass jemand, egal ob er der Teil der Mehrheitsgesellschaft ist oder nicht, erstmal versteht, was ist das eigentlich? Worüber reden die? Warum ist das wichtig? Und dann kann man ja für sich selber entscheiden, ich nehme das mit oder nicht. Und was ich total schön finde daran, Leute, die vorher niemals Bock gehabt hätten, sich mit Politik auseinanderzusetzen, weil sie schwarz sind, weil sie lesbisch sind oder was auch immer, und sich denken, hey, aber das ist ja, in der Politik ist ja keiner wie ich. Sie sagen so, hey, jetzt möchte ich vielleicht doch mich mehr auseinandersetzen, vielleicht schaue ich doch mal in der Arte-Mediathek vorbei, schaue mir noch eine Doku zu dem Thema an und traue mich mal einen Kommentar zu schreiben und zu sagen, so und nicht weiter, weil ich glaube, ganz viele Leute, die diskriminiert wurden, sind so darauf getrimmt, einfach froh zu sein, dabei zu sein. Die Theorie war immer so, ich bin doch genauso wie du und dann bist du dankbar für jeden Krümel, den du bekommst. Aber eigentlich steht ja jedem Mensch dieselbe Würde, wie es im Grundgesetz drin steht. So, niemand kann wegen seiner Rasse anders oder schlechter behandelt werden und dann kann man auch genauso sagen, das ist mein Boden, mein Land und ich traue mich nicht nur Danke zu sagen, dass ich existieren darf, ich traue mich auch zu sagen, ich möchte die Gesetze hier verändern. Vielleicht möchte ich das nicht so, vielleicht möchte ich, dass es keine Ehe für zwei Menschen gibt, vielleicht möchte ich, dass man drei Leute heiraten kann. Und es ist ein gutes Recht, sich dafür einzusetzen und du musst nicht nur dankbar sein, dass du überhaupt nicht kriminell bist in deiner Existenz. So, und das ist, glaube ich, was wichtig ist, dass die Menschen sich beteiligen und dann werden sich die besten Ideen in einer Demokratie durchsetzen. Aber ich finde es gut, wenn Leute, die sonst nicht eingeladen wurden zum Esstisch, mal sagen, ich gehe da auch hin und die sagen nicht nur danke, dass ich am Tisch sitze, sondern ich möchte den Tisch mitdesignen, ich möchte mitbestimmen, was wir kochen und ich möchte auch mitbestimmen, wer unsere Gäste sind und genau, und das hoffe ich, dass das gelingt mit der Arbeit. Oh. Ja.
Ich würde dich gerne nochmal fragen, und zwar noch ein Stück zurückgehen, Moment, und zwar, weil ich ja spannend finde, dass ja so diese ganze Debatte, sage ich jetzt mal, so in all ihren Facetten und wer da irgendwie an der Debatte auch teilnimmt und so weiter, ja unglaublich an Fahrt aufgenommen hat, so, ne? Und ich würde dich gerne mal fragen, ich hatte immer so den Eindruck, aber vielleicht stimmt das jetzt gar nicht, also dass das auch sehr stark dadurch getrieben ist, durch sozusagen so Negativentwicklungen, also sprich Aufkommen von Pegida, AfD, dann 2015 2015 gab es ja diese Flüchtlingswelle, blödes Wort, aber nur gut, ich sag's mal so irgendwie, dass da durch diese Ereignisse und auch so die politischen Veränderungen ist dann aber auch sozusagen auf der positiven Seite sozusagen dann so eine Debatte aufgekommen ist, also worüber wir jetzt hier schon seit ein paar Jahren reden. Würdest du das auch so sagen, dass das quasi dadurch auch so ein bisschen befeuert wurde vielleicht?
Also ich fand das deswegen, dass weil Leute mehr für ihre Rechte so einstehen.
Genau, weil ich meine, es gibt ja unheimlich viele andersrum nicht viele, sondern unheimlich lange schon Menschen in Deutschland, die jetzt irgendwie einen wie auch immer gearteten migrantischen Hintergrund haben. Ja. Und was ich interessant finde, ist, dass jetzt im Grunde aber erst so in den letzten Jahren das ja so total mehr geworden ist. So.
Ja, wow, das ist echt ein mega Punkt. Also ich glaube, es sind verschiedene Faktoren. In Deutschland ist es so, dass es vor allem vieles, was heute Menschen propagieren oder worüber sie sprechen, aus der sogenannten afrodeutschen Bewegung kommt. Und das waren eigentlich auch wieder schwarze, queere deutsche Frauen, die Bücher geschrieben haben, wie Farbe bekennen oh Gott, ich finde die Feinde, das sind alles wichtige Bücher, die erschienen sind, von Mai Ayim, von Katharina Oguntaye und anderen Frauen, die die Konzepte entwickelt haben. Noah Sort, ein Buch geschrieben vor 20 Jahren, es hieß Deutschland schwarz-weiß, und darauf haben sich einige Leute bezogen, die halt jetzt auch in diesen Redaktionen landen oder auch langsam in ihrer Karriere wachsen und diese Gedanken, die diese Frauen schon vorher niedergeschrieben haben, in ihrer Erfahrung als Afrodeutsche in Deutschland in den 80ern, 90ern, dieses Wissen wird jetzt von anderen Personen, wie eine gute Kollegin von mir, Alice Hastas, in ihrem Buch oder Tupoka Ogette und anderen Frauen weitergetragen, Sharon Dodua Otu. Also es sind sehr viele schwarze Frauen, die Bücher geschrieben haben, an denen sich Leute inspirieren. Und dann ist es aber auch, glaube ich, so mit dem Zugang zum Internet, ist halt auch so gesellschaftspolitische Dinge benennen. Also du weißt, es gibt ein Problem, aber dir fehlt so die Sprache dafür. Und auf den sozialen Medien gibt es dann ganz, du kannst irgendwie in drei Sätzen herunterbrechen, so funktioniert Behindertenfeindlichkeit. Und dann checkst du das halt auf einmal. Ach krass, die ganze Zeit habe ich gedacht, ich habe das verstanden. Aber jetzt merke ich irgendwie, es geht voll auf die Nerven, wenn ich jemand direkt frage, ja, warum sitzt du im Rollstuhl? Oder wenn, keine Ahnung. Also diese Dinge lernst du halt total schnell. Und ich glaube, mit der Globalisierung, mit dem Internet und der deutschen Koppelung leider an auch US-amerikanische Diskussionen schwappt das dann immer hier rüber. Also das sieht man ja, wenn die in den USA über Black Lives Matter diskutieren, dann dauert es eine Woche später und alle Redaktionen machen das zum Aufmacher, als würden wir auch in den USA leben. Und das hat Vor- und Nachteile. In dem Fall ist es natürlich etwas Gutes, wenn wir über ein wichtiges Thema sprechen. Ja. Und dann glaube ich halt auch so, dass sich alles so, das ist ja auch diese Klimabewegung, Fridays for Future, dann gab es Me Too, also auch wieder aus den USA, diese Sexismusdebatte. Und dadurch vermischen sich ja auch immer diese ganzen Diskussionen, weil sie alle nach ähnlichen Prinzipien und Mustern funktionieren. Generationenkonflikt, neue, jüngere Menschen sehen Dinge anders als Leute, die anders älter aufgewachsen sind. Mehr Zugang zu Informationen, eine diversere Gesellschaft. Jeder hat einen Freund, der vielleicht von dieser Sache betroffen ist.
Ja, eine größere Sichtbarkeit
auch. Eine größere Sichtbarkeit. Und ich glaube, das spielt da auch total mit rein. Also es ist eine Mischung aus so Vorarbeit von Denkerinnen, eine Globalisierung, Zugang zum Internet, diesen Cocktail da und unsere Amerikanisierung, die dazu beigetragen hat, ja.
Aber interessant, dass du
das ist jetzt aus einer Schnellanalyse.
Nee, die war schon ziemlich gut, die Analyse. Aber interessant, dass du sagst, dass es gar nicht, dass das ganz stark so von queeren schwarzen Autoren, Autorinnen kam, das war mir jetzt gar nicht so.
Also, hab ich noch Autorinnen, nicht so, es gibt nicht so viele Männer.
Okay, Autorinnen, okay. Ja, genau. Interessant, weil das habe ich so noch gar nicht betrachtet. Aber ich würde dich gerne fragen, meinst du eigentlich auch, dass das jetzt so unheimlich stark diskutiert wird, weil es einfach auch so ein, naja, ich sag mal, so ein großes Nachholbedürfnis gibt in Deutschland, weil man es halt irgendwie jahrelang eben nicht ausreichend diskutiert hat. Gut, ich meine, es war früher auch schon ein bisschen ein Thema, aber nicht so stark wie jetzt. Was denkst du?
Ich glaube, dass es einigen, also ich kann jetzt für den Journalismus sprechen und ich sehe so Kolleginnen wie Vanessa Wu zum Beispiel, die schreibt für Zeit Online, die hat einen Podcast gemacht, der heißt Rise and Shine. Oder eine andere, die ist auch hier beim RBB arbeitet, die Yelda Türkmen. Also es gibt so ein paar Personen, die auch gezeigt haben, dass das dass du auch Kapital daraus schlagen kannst. Leider ist die Gesellschaft sehr kapitalistisch und sobald man dann sieht, oh wow, du kannst Follower damit bekommen, du kannst ganz
viel. Deine Nische halt, ne?
Genau. So. Nicht unbedingt das, aber sondern dann sehen die auf und dann will jetzt auf einmal jeder drauf. Also diese Diskussion und diese Texte und Bücher oder so gab es vielleicht vorher, aber manchen Personen ist es gelungen, als Pionierinnen und Pioniere diese Arbeit auch für ein Publikum interessant zu machen. Das ist ja auch Kanakas Schwelle, haben wir über 2 Jahre alleine gemacht und wahnsinnig viele Follower damit aufgebaut. Und dann auf einmal interessierte sich jeder dafür. Okay. Als wir das gemacht haben, war das ja nicht, das war nicht im Zeitgeist oder das war nicht so der neue Scheiße. Jeder hat so gesagt, was ist denn das? was macht ihr euch da hier in so Eigenbrödlerei? Wollt ihr nicht, also wollt ihr euch jetzt selber auf euren Migrationshintergrund reduzieren? Willst du nicht eigentlich ein ganz normaler Journalist sein? Das war eher schädlich eigentlich meinem Ruf oder meiner Reputation. So habe ich das wahrgenommen. Aber es war einfach ein innerer Drang. So, ich fand das wichtig, darüber zu sprechen.
Und gab es da jetzt einen besonderen Moment, warum die Leute dann darauf aufmerksam waren? Also in dem Maße, in dem du bekannter geworden bist? Oder wann kam dieses Interesse dann für den Podcast?
Ich glaube, die Qualität hat sich dann, also es ist organisch gewachsen und die Leute fanden es halt einfach gut. Und wenn du immer wieder etwas Gutes machst, dann wächst dir auch immer mehr dein Publikum. Und dann merkst du auf einmal, das ist ja dann so ein Schneeball-Effekt. Dann sind die ersten Fans oder die ersten Leute laden dich ein und denken, oh Gott, ich habe den ja da gesehen in dieser Sendung und dann will ich den jetzt auch haben. Oder, oh, da war dann der Marcel, der war ja auch interessant. Und so schnell geht es dann. Und dann ist es gar nicht, es ist auch das, was du sagst, aber es ist auch, wie viele Leute hören dir zu, wie viele Menschen kannst du begeistern, weil das ist ja dann auch so, okay, wenn jetzt, weiß ich nicht, keine Ahnung, sagen wir haben 200.000 Abonnenten. Wenn die jetzt alle sagen, hey, was die da sagen, das ist interessant, dann kann das ja nicht so falsch sein. Und dann denkst du dir auch, okay, dann müsste ich mich vielleicht damit auseinandersetzen. Und das ist leider mit vielen Themen so. Also du musst so diesen Critical Point überschreiten, du musst so eine gewisse Hürde an Fans oder an Leuten begeistern, und wenn das erstmal geschafft ist, dann bist du drin, dann hast du deinen Arsch so gerade so über die Stange, wie heißt diese Stabhochsprung?
Ja,
genau, und dann bist du drüber und dann fällst du weich auf der Matte sozusagen.
Okay, ich kann mich erinnern, ich habe mal ein Interview gemacht mit einem Journalisten, der betreut so, also queere Journalisten in Osteuropa, also so Post-Sowjet-Staaten, wo natürlich die Verhältnisse nochmal ganz andere sind, so, aber das fand ich ganz interessant, dass der gesagt hat, okay, also Journalisten, die darüber schreiben, also das ist ja im Grunde in den Ländern ja kaum möglich, ne, wie, aber dass die sich quasi automatisch, weil die Unterdrückung so stark ist, immer auch als Aktivisten verstehen. Meinst du eigentlich, dass das, ich meine, gut, nun leben wir ja in Deutschland in ganz anderen Verhältnissen zum Glück, aber dass jetzt manche Journalisten da auch so ein bisschen in so einer aktivistischen Rolle oder du vielleicht auch in einer aktivistischen Rolle dann auch manchmal so drin sind, oder ist das jetzt zu krass formuliert?
Nö, ich finde das gar nicht. Also ich verstehe mich überhaupt nicht als Aktivist, auch nicht aktivistisch, weil es gibt, also wenn du Aktivist bist, dann hast du ja wirklich, du leistest ja wirklich politische Arbeit. Also du organisierst Demonstrationen, du organisierst Petitionen, du machst wirklich Crowdarbeit, du willst Gesetze verändern, du hast konkrete Forderungen und Handlungsanweisungen, die du stellst. Du überlegst dir ganz klare Konzepte, so was möchte ich bewegen. Und das ist nicht, worum es mir geht. Also mir geht es darum, Diskussionen zu übersetzen, abzubilden oder neue Geschichten zu entdecken, oder Situationen und Geschichten in den Journalismus zu bringen, die sonst nicht da sind. Ob das dann, ich würde eher sagen, es ist vielleicht so eine korrektive Art und Weise, die ich habe, weil ich schaue mir natürlich an, was gibt es, und brauche ich jetzt die 10. Reportage über dieses Thema machen oder mache ich vielleicht eine Reportage über ein anderes Thema? Aber das ist eher sozusagen, wenn überhaupt, ist es dann der grundsätzlichen Journalismusbranche geschuldet, dann wäre die halt in irgendeiner Form zu aktivistisch in eine Richtung und dann musst du halt das kompensieren und irgendwie korrigieren.
Ist ja manchmal wieder, auch der Vorwurf, dass der Journalismus irgendwie...
Ja, und wieder in die Mitte bringen sozusagen. Mhm. Also ich glaube, ich sehe eher meine Position da drin, das, wo ich das Gefühl habe, es ist zu sehr in eine Richtung gefärbt, wieder auf eine neutrale Ebene zu hieven. Das ist zu sehr in diese Richtung und ich denke mir, oh, da werden Menschen nicht mitgedacht. Ich möchte das wieder in die Mitte holen, weil die Mitte sind alle Menschen und nicht nur ein gewisses Klientel. Und ich glaube, manche Menschen haben ein falsches Mitteverständnis. Sie denken, Mitte sind die Leute, die nie von Diskriminierung betroffen sind, der 0815 Mensch. Und der ist eben genau nicht die Mitte, der ist die Randgruppe. So. Weil wenn nicht alle Randgruppen, wie sie vermeintlich heißen, nicht drinnen sind, dann kannst du auch nicht dich selber von dir beanspruchen, neutral oder mittig zu sein. Und ich glaube eigentlich dadurch, dass ich mich mit so vielen verschiedenen Identitäten versuche auseinanderzusetzen, geht's eigentlich gar nicht neutraler oder mittiger als so, weil ich mir wirklich Mühe gebe, alle verschiedenen Biografien mit einzubeziehen, mhm. was ich mir mehr wünschen würde von anderen Kolleginnen und Kollegen.
Ja, ich finde sowieso den Begriff der Mitte ganz schwierig. Mich nervt das zum Beispiel auch immer in so einem politischen Kontext. Also wir sind die Mitte, wo ich mir denke, ja, aber wer ist denn die Mitte? Also das finde ich sowieso einen total blöden, genauso wie normal. Normal finde ich auch so ein blödes Wort.
Ja, voll.
Was ist denn normal?
Absolut.
Also ich meine, bist du normal, ich normal, wer ist denn normal? Also das ist
ja.
So. Ich würde dich aber gerne noch was fragen, und zwar, das ist so meine Wahrnehmung, aber ich würde mich mal dafür interessieren, was du da meinst. Ich finde ja, diese Debatten, die manchmal so entstehen, also auf Twitter ist das ja ganz häufig irgendwie so besser, also der berühmte Shitstorm, so, ne?
Ja.
Das war ja, was ich am Anfang gesagt habe mit dieser Ecke Heidenreich. Ich will jetzt dieses Beispiel gar nicht jetzt irgendwie besprechen,
ach,
so.
Gerne, ja.
Aber das ist ja interessant, so, ne? Also die hat halt gesagt, ja, okay, also ich spitze das jetzt mal ein bisschen zu, sie nervt das halt, so, ne? Und dann jede einzelne Minderheit, die dann da auch wieder den Finger erhebt und so. Also sie hat es ein bisschen anders gesagt, aber ich fasse ja. das jetzt mal so zusammen.
Genau.
Da fällt mir halt immer so auf, dass so die Debatten unglaublich aufgeheizt sind. Ich meine, gut, sie hat natürlich auch ordentlich vorgelegt, so, aber ich finde, dass die Debatten oftmals unglaublich, ja, mit unglaublich viel Emotionen aufgeheizt so geführt werden. Und ich frage mich dann manchmal, ob das eigentlich so förderlich ist. Ich meine, gut, man kann es ja keinem verbieten, wenn das deine Emotion ist, dann ist es deine Emotion in dem Moment. Aber mir fällt das immer so auf, dass da unglaublich viel, ja, manchmal sogar auch Aggression da drin ist,
ja.
so von manchen Leuten, von manchen TeilnehmerInnen so. Wie empfindest du denn das? Also
gehe ich voll mit, ja, ich finde es ganz
schrecklich.
es ist echt, ich glaube, wenn man ganz frisch da reingeht und ein bisschen jung ist und so, hat man kaum was zu verlieren, weil du diskutierst einfach und ich liebe auch zu debattieren, aber sobald dann dein Gesicht, deine Person, alles damit involviert ist, dann wird es halt wirklich ungemütlich, und das siehst du ja auch an der Art und Weise, wie jetzt mit Sarah Lee Heinrich umgegangen wurde.
Das und war ja auch das, was die Heidenreich da, das war der Ausgangspunkt.
Genau, genau. Und auch anderen Personen, so dass alles für bare Münze genommen wird, was ja in einem gewissen Kontext, was ich ja auch nachvollziehen kann, weil du hast das so, die Dinge stehen ja so da, wie sie da stehen. Aber auf der anderen Seite ist da sehr wenig Raum für Nuance, für wirklich gründlich nochmal schauen, hey, in welchem Kontext, oder mal nachfragen, bist du sicher, dass du das so gemeint hast, habe ich das falsch verstanden? Das passiert sehr selten. Also in jeglicher Richtung, in jeglichem politischen Spektrum. Ich glaube, wenn ich das jetzt versuche, mir anzugucken, wenn jetzt Leute, die sich für so soziale Gerechtigkeit einsetzen oder gegen Rassismus oder so, die sind auch sehr oft erbarmungslos und auch ohne Kontext, und es ist auch ein harter Umgang, den ich nicht immer gut finde. Aber zumindest habe ich den Eindruck, dass sie aufrichtig in ihrem Herzen echt irgendwie sauer oder enttäuscht sind und deswegen das zu formulieren. Und wenn ich mir dann angucke, wenn es um so Leute geht, wo ich das Gefühl habe, sie wollen öffentlich-rechtliche Sender abschaffen, sie haben keinen Bock, dass irgendwie Transpersonen zu viele Rechte haben oder dass
es gibt zu viele
Migranten,
halt, ne? So, ja.
Wenn es aus diesem Spektrum kommt, habe ich oft nicht den Eindruck, dass die aufrichtig irgendwie empört oder sauer sind, sondern dass es eine Kriegsführung ist. Also das ist so eher so eine Strategie, weil eigentlich ist denen egal, weil die sowieso sagen, frei, jeder soll jeden Scheiß sagen, aber sie nutzen halt diese Empörungskultur, die Menschen, die sich für Gerechtigkeit einsetzen wollen, natürlich auch, um dann Gegenangriffe zu landen. Und so wird es weniger eine Austausch von Ideen oder Diskussion, sondern eher so ein Krieg, wer kann wen krasser einschüchtern. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was, wo ich beobachte, wo ich denke, oh weh. Ich weiß auch nicht genau, wo da auch Platz ist für Menschen, die versuchen, nuanciert zu reden in so einem Feld. Weil es gibt manche Bereiche, da brauchst du auch nicht, da gibt's kein Pro und Contra. So, ich werde jetzt nicht diskutieren, warum es völlig okay ist, dass, keine Ahnung, eine Person, die asiatisch aussieht, Bundeskanzlerin werden möchte. Das ist so, da kannst du noch so viel erzählen von, ja, Bevölkerungsaustausch und so, mache ich nicht. Aber natürlich gibt's andere Diskussionen, da gibt's dann schon mehr
Nuancen.
Graustufen und Nuancen, so wenn es um so eine Debatte geht wie, keine Ahnung, wann fragt man, woher kommst du, was ist damit impliziert, dann ist das nicht so schwarz und weiß. Und das ist dann auf solchen Plattformen wirklich schwierig, weil man auch Leute auch direkt einordnet, ach, aber wie folgst du dem, der sieht das doch so und so, du kannst ja noch nicht so, ja, aber in 8 anderen Punkten finde ich das interessant, und selbst wenn wir nur bei 2 Punkten übereinstimmen, ist es doch kein Problem, weil es ist ja nicht so, dass ich mich darüber über meine politische Meinung definiere, sondern die kann sich ja auch verändern. Also es ist ja da auch dafür da, ich habe ganz vielen Accounts habe ich entdeckt in meiner und immer noch, ich folge immer noch so ganz vielen so kleinen, so wenn ich sehe, keine Ahnung, steht nicht binär oder hat Wurzeln in Abchasien oder irgendwas, was ich wo ich nicht so viel auf dem Schirm habe, finde ich das mega schön und total toll, diesen Leuten zu folgen. Die wissen das vielleicht echt gar nicht, ob ich denen folge oder nicht, und die posten einfach ganz organisch, authentisch, was sie so machen. Und ich kann dann ganz, ja, auf eine ganz lockere Art und Weise meine Recherche machen und mitbekriegen, welche Musik hört die Person gerade, was diskutiert die gerade, welche Argumentationslinien haben die. Und ich habe da wahnsinnig viel gelernt. Also ich habe so viel, gerade wirklich von so Trans-Accounts, die sind für mich, also es ist auch pauschalisierend, aber da nehme ich teilweise so die klügsten Gedanken mit und denke mir, oh, okay, so hätte ich das gar nicht gesehen. Und das vermisse ich so manchmal, dass es okay ist, auch mal zu schauen, weiß nicht, vielleicht ändert diese Person ja meine Meinung.
Aber, ja, klar. Ja. Wobei ich aber auch immer finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dass ich auch so ein bisschen dazu übergegangen bin, irgendwie nicht mehr so häufig zu kommentieren, aber nicht, weil ich jetzt zu feige wäre, meine Meinung zu sagen, ja, sondern was mich dann manchmal so nervt, ist dann so, weil man ja natürlich jetzt nicht so einen ellenlangen Text wahrscheinlich schreibt, dass dann immer so, da kommen dann immer so Missverständnisse.
Ja,
dann,
ja, ja,
du meinst es so und so. Nein, meine ich nicht so. Dann muss man das wieder erklären, dann ja, kommen wieder drei
man
Kommentare.
Man sich im Kopf und krank.
Und also ich finde, das ist immer so total time-consuming, so, ne? Wo man denkt so, okay, du sitzt jetzt Stunde da, um sozusagen deinen Tweet zu erklären oder deinen Kommentar.
Du sagst es.
Und das nervt mich dann immer so ein bisschen, wenn ich denke, okay, komm, ich schreib's jetzt nicht runter, weil
das 100%, ja, das muss ich für mich auch mehr lernen. Ich mache das auch mittlerweile nicht mehr. Also, ich versuche es, hoffentlich klappt das, aber ich will eigentlich nur noch senden. Hier ist mein neuer Film, hier ist mein neues Dings. Dann mache ich immer das Ding auf stumm. Und egal ob Lob, Blass, egal, ich gehe nicht mehr so. Ich habe meine Sachen gesagt,
okay,
und weiter. Und wenn ich irgendwann mal wirklich was Schlimmes gesagt haben sollte, klar, dann entschuldigt man sich. Aber ansonsten kommt, also das ist jetzt auch nicht so. Ansonsten, du postest einfach nur dein Zeugs. Und, weil
und
du
siehst
weißt,
mal, was passiert.
Ja, weil du weißt, wie du es gemeint hast, du weißt, was du gesagt hast. Und dann braucht man sich nicht auf so wortklauberische Diskussionen einlassen.
Ja, ja, das
so,
stimmt. Ja. Ich muss dich aber da ansprechen, ich kann es dir nicht ersparen, weil du hast ja zweimal auch schon zwei Shitstorms, kann man wohl sagen, provoziert mit zwei Tweets. Der eine, da ging es um den afrikanischen Diktator Idi Amin, der von Weißen auf einer Sänfte getragen wurde. Mein furchter Traum stand da drunter, hast du geschrieben. Und in dem anderen hast du dich so bisschen, ja, ich weiß gar nicht, lustig gemacht, das ist jetzt vielleicht nicht die richtige Formulierung, aber so über Lynchmorde an Weißen in Haiti, also bei der Revolution damals, wo du dann geschrieben hast, okay, also das würdest du genau einmal als Kinofilm sehen. Ich habe dann irgendwie nur so gedacht, so, also ich habe mich jetzt gar nicht provoziert gefühlt, aber gedacht so, holla, also er hat irgendwie schon auch Spaß an der Provokation, war so mein Gedanke. Oder war das jetzt bei zwei...
Ich find das nur provokativ, ich fand das mega lustig, den da zu sehen, wie du da, also ich weiß nicht, wenn du das Bild gesehen hast, es war einfach echt lustig.
Na gut, aber es hat ja provoziert, so, ne?
Ja, aber also, das sind ja, aber das waren, also das waren Leute, die diese Provokation künstlich aufbauschen wollten, und eigentlich nur einen Angriff auf meine Person ausgeübt wollen. Also sie wollten, also das Ziel war eigentlich nicht zu sagen, oh mein Gott, das verletzt mich jetzt so sehr, dass der da auf dieser Sänfte getragen wird, das war das ja nicht, sondern dieser Typ darf nie wieder arbeiten und er gehört gefeuert. Also da war niemand von denen, sonst hätte ich ja eine persönliche, also keiner hat mir eine persönliche Nachricht geschrieben und gesagt, hey, eigentlich, ich bin mega enttäuscht oder warum teilst du das? Ich fühle mich beleidigt als weiße Person oder so. Nee, das war das gar nicht. Also das war eine komplette Scheindiskussion. Deswegen, also es ist auch so, ich fand es mega lustig und ich wusste halt jetzt nicht, dass es, ich kannte den Diktator nicht. Das ist halt eine Generationenfrage. Und dann so, oh, kennst du den nicht? Ich kannte den einfach nicht.
Na gut, aber es war ja eindeutig ein Schwarzer. Also
der, genau, der, nee, genau, also, genau. Ich habe gesehen, dass er schwarz ist, aber Idi Amin ist halt auch so ein Hitler-Fan oder sowas gewesen.
Stimmt,
ist, ja. Genau, und, ja, und das wusste ich halt auch nicht und da wollte man, und es war dann auch wieder gezieltes Missverstehen. Wenn du den Tweet siehst, dann weißt du so, okay, natürlich träume ich nicht nachts davon von so, also das ist halt einfach.
Ja, ich hoffe, du hast so, andere Träume.
Weißt
ja,
du, wenn Jan Böhmermann sowas macht oder wenn weiße Leute irgendwie so, solche Dinge machen, dann versteht man oft, dass das zumindest satirisch gemeint ist und das wurde mir da nicht zugestanden und natürlich möchte ich einen Film sehen über die haitianische Revolution. Wir haben so viele Filme gesehen, wo schwarze Menschen versklavt, abgeschlachtet, Roots, 12 Years a Slave, blablabla.
Das stimmt,
ich
ja,
will den Film sehen, die, ich meine, die haben ihre Besitzer getötet. Worüber reden wir eigentlich? Die waren Besitz, die waren Sklaven, die wurden vergewaltigt, die waren in Ketten und ist, also das ist doch völlig legitim, dass ich sehen möchte, wie die niederschlachten und sagen, Leute, du kannst mich nicht besitzen, ich bin ein Mensch, ich habe Würde, und dann werde ich auch nicht irgendwie sagen, ja, lass uns mal Karten spielen und jetzt möchte ich meine Freiheit und geh deines Weges. Nee, dann musst du aber auch dafür bezahlen, dass du mich besessen hast und meine Kinder besessen hast und mich vergewaltigt hast. Und da finde ich nichts Verwerfliches daran, so einen Film zu sehen. Und es ist kein Lynchmord an Weißen, es ist ein Lynchmord an Leuten, die Kolonialterroristen sind und die Menschen ihre Menschlichkeit abgesprochen haben. Und das ist halt ein historischer Fakt. Und ich glaube und ich bete für den Tag, dass dieser Film ins Kino kommt, weil es auch wichtig ist, Triumphale und Widerstände zu sehen und nicht immer nur schwarze Personen in so einem Elendskontext.
Ja, ja, klar, die dann, was ein ganz trauriges Ende hat. Ich würde dich gerne noch fragen, was ich ja bei der Recherche auch gemerkt habe, dass ja, also das hat natürlich auch mit diesen beiden Tweets irgendwie auch zu tun, aber dass du ja auch so ein richtig so eine Hassfigur, ist jetzt vielleicht ein bisschen hart gesagt, aber so in so diesen rechten Meinungsblasen, also Tichys Einblick und so weiter, also man dann so, holla, da sind auch so Texte, wo man denkt so, ist das eigentlich irgendwie an dich schon mal rangekommen oder sagst du, nee, komm, das ist jetzt alles völlig außerhalb meiner Welt und nee, mir scheißegal?
Doch,
oder?
Klar, also ich bin jede Woche in der Jungen Freiheit. Also ich
geb Stimmt, die sind ja auch dabei, genau.
die haben mich dauerabonniert. Es gibt so einen AfD-Politiker, der hat mich auch in so einer Rede mal erwähnt und hat mich irgendwie als, weiß nicht, Malcolm X oder so Rassenpolemiker oder so. Ich glaube, ich bin ja, wie gesagt, in so tiefen, urdeutschen Institutionen, arbeite für ARD und ZDF. Ich bin nicht der ProSieben-Moderator oder irgendwo im Rapper-Fernsehen bei Backspin oder so, sondern ich gehe ganz genau dahin, wo die Spitze ist, wo die intellektuelle Elite diskutiert, und da stelle ich mich rein und hole mir meinen Ort. Und ich glaube, das ist für viele Leute befremdlich. Also die denken sich, naja, aber die Migranten oder Ausländer oder Schwarzen, die wir gewohnt waren, die haben sich ihre Haare geglättet, die haben sich einen Anzug angezogen und haben einfach nur versucht, nicht aufzufallen. Und ich setze mich in den Presseclub und habe mein buntes Hemd an und ich sage, es ist und ich gestikuliere mit meinen Händen und ich sage auch noch so, hey, wir können auch gendern und wir können auch nicht binäre Personen mitdenken und es ist okay, trans und queer zu sein und es ist okay, zu twerken und trotzdem eine seriöse Schalte zu machen, und das bricht ja total viel mit so Verständnis.
Erwartungshaltung,
was ist Respektabilität, wie ist seriöses Auftreten und wie nicht, und den Schuh ziehe ich mir halt nicht an. Und ich glaube natürlich, dass es dann, wenn sie dann auch merken, hey, das funktioniert, und das ist ja auch so ganz viel, man versucht so ganz viel Schlamm auf jemanden zu werfen, so wie Donald Trump, der dann Joe Biden so Sleepy Joe genannt hat am Ende. Aber am Ende, das bleibt halt nicht haften. Also was soll ich da?
Naja, ist ja klar. Nee, ja,
ich beobachte das auch und ich denke mir, ich weiß nicht, ob das schmeichelhaft ist oder ob man da juristisch dagegen vorgehen soll, weil ja, also das ist, glaube ich,
na gut, was verboten ist, Phänomen. Geschrieben haben sie, glaube ich, noch nicht. Es ist halt eher krass in der Meinungsäußerung. Ich glaube, das muss man einfach so stehen lassen. So,
nee, ich finde, also die Texte sind ja auch teilweise so, die demontieren sich da so selbst, dass man sich damit gar nicht auseinandersetzen kann.
Aber ich finde es schon irgendwie auf so einer ganz perversen Art und Weise interessant, irgendwie in welcher Meinungsblase, also diese Seite da so drin steckt. Also ich finde das irgendwie immer, also ich finde das manchmal so interessant, weil das ja schon irgendwie auch Teil der Realität ist. Also ich finde es so interessant, das manchmal zu lesen, weil ich denke, oh okay, wo stecken die denn da drin so, ne? So,
ja, und ich glaube also, so, wenn du so Anja Reschke bist oder Georg Restle oder so Leute, die noch viel größer sind, die kriegen es ja noch
1000
Mal oder sowas.
Das stimmt.
Also ich jetzt fühle mich bestimmt nicht der einzige Dunja Hayali und all die Leute,
stimmt, die kriegen noch
viel erfolgreicher sind, die kriegen das ja die ganze Zeit. Und das ist ja, viele von denen haben ja so eine Ideologie, ich habe mich ja mit einem länger, und das heißt, 4 Stunden in Berlin unterhalten, die haben so eine Ideologie, dass sie glauben, dass es halt so einen Bevölkerungswechsel gibt in Deutschland und dass Menschen wie ich zu dem Genozid an der weißen Rasse in Deutschland beitragen. Weil ich von mir behaupte, dass ich deutsch bin, und dadurch, das ist ja auch Propaganda, dann verlieben sich die armen weißen Frauen in Männer, die aussehen wie ich, und dann sind die Kinder nicht mehr richtige Deutsche, und dann stirbt das deutsche Volk und die deutschen Traditionen aus, und dadurch entsteht dieser ganze Hass, weil sie dann sagen, auch diese Queerfeindlichkeit spielt ja mit rein, weil sie sagen, wenn man propagiert, dass es okay ist, lesbisch oder schwul oder trans oder trans zu sein, dann kriegen die Stammenweißen keine Kinder mehr, dann haben die keine Familien. Und die Muslime, die machen ja trotzdem weiter ihre 10 Kinder, weil die machen ja diesen Genderschmarrn nicht mit. Und dann trägt es weiter dazu bei zu diesem Bevölkerungsaustausch.
Ja, das ist das Denkmodell.
Ja, genau. Und Schuld an allem sind natürlich die Juden. Die Juden haben das natürlich alles, die Rache, so. Und das denken ganz viele Leute. Und viele Menschen, die in so mächtigen Positionen sind, die checken das gar nicht, dass das Verschwörungsideologen sind. Die denken wirklich, der Karl-Heinz oder auch der Murat, gibt auch viele migrantische Menschen, die so denken, die denken, die sind aufrichtig empört. Die denken wirklich, oh nein, jetzt habe ich einen Hörer verletzt und so, aber das sind die nicht. Da gibt's auch viele Dokumentationen und Reportagen dazu, die treffen sich auf Telegram, die haben ihre Kampfstrategien und die wissen, was wie funktioniert. Und da muss ich auch erstmal mich dran gewöhnen.
Das muss man erstmal checken, ja, das stimmt.
Ja, das kostet Zeit, das zu verstehen.
Ich würde gerne mal sozusagen jetzt auf den queeren Teil deiner Persönlichkeit kommen, und zwar im Sinne von wie erlebst du denn so die queere Community jetzt so privat und beruflich so, also wo verortest du denn dich da? Also ich meine, es ist ja nun offensichtlich auch so, dass ja nun auch in der queeren Community es ja nun schon auch Rassismus gibt, ne? Also,
ja, absolut.
Ich sag nur Stichwort auf Grindr, keine Dicken, keine Asians, keine was auch immer da irgendwie auch abgelehnt wird. Wie erlebst denn du das so?
Das ist ein mega spannendes Thema, weil ich dazu auch, wir haben auch eine Folge dazu gemacht bei Kanakische Welle und ich habe dazu auch recherchiert, und das ist tatsächlich eine Erfahrung, die total viele Menschen machen, also wenn es jetzt um Männer geht, die Sex mit Männern haben, ob sie jetzt bi, schwul, queer, pan oder was auch immer sind, wir hatten eine Geschichte von jemandem, da war das so, oh mein Gott, was bist du denn für eine heiße Mischung, und so einen wie dich hatte ich ja noch nie, oder dass von denen erwartet wird, wenn sie arabische Wurzeln haben, dass sie jetzt so voll der stramme Macho sein müssen. Und ich merke das auch zum Beispiel, wenn, keine Ahnung, dass ich das auch sehe, du hast einen Bart und du hast dein Profilbild und dass Leute gewisse Dinge von dir erwarten und einen gewissen Erwartungshorizont haben. Und das ist tatsächlich auch auf einer strukturellen Ebene der Fall. Also ich glaube, dass es auch mittlerweile bei vielen Dating-Apps die Funktion abgeschafft wurde. Das gab damals einen Filter oder eine Angabe von so ethnischer Herkunft oder sowas. Und du konntest dann auf gewissen Seiten nur Leute dieser Herkunft die anzeigen lassen, und das gibt es nicht mehr, weil das wahrscheinlich viele Leute verletzt hat und auch ein großes Problem ist.
Das ist ja auch ziemlich krass eigentlich.
Es ist mega krass. Das ist mega krass. Man denkt, die Leute, also ich habe ja mich mit einigen Leuten unterhalten, die betroffen sind, und auch Leute, die das tun. Also ich habe auch einen Film gemacht für ARD Alpha über muslimische queere Menschen, und man denkt halt, ja, aber ich mag doch, was ich mag, ist doch nur das Aussehen, was hat das damit zu tun, ist doch, ich kann das ja nicht beeinträchtigen, und zu einem gewissen Grade ist das ja auch nachvollziehbar, du kannst niemanden zwingen, jeden attraktiv zu finden, und jeder hat so eine Art, keine Ahnung, Vorliebe, aber man muss ja nicht in die Welt hinaus posaunen, dich mag ich aus Prinzip nicht. Du kannst auch einfach dann die Nachricht nicht beantworten, oder keine Ahnung, du musst es ja nicht direkt in dein Profil hineinschreiben. Klar. Ich möchte keine Afrikaner oder keine Iren oder keine sonst wen daten, das ist halt hochgradig.
Ja, man muss ja jemanden nicht gleich beleidigen, darum geht es ja letzten Endes auch.
Das ist beleidigend so, und verletzend auch für viele Leute.
Hast du das denn selber auch schon mal erlebt im Privatleben, so eine Dinger? Oder?
Ja, also klar, das ich weiß zum Beispiel in einem romantischen Kontext, wenn du datest und du lernst eine Person kennen, dann kommt sowas wie, ja, du bist genau die richtige Bräune. Nicht ganz zu dunkel und nicht ganz zu hell. Boah,
genau so
mag ich das. Oder
sowas halt. Ja, nicht so ganz dunkel. Ne?
Ja, genau, sowas habe ich noch nie probiert oder sowas. Oder manchmal kriegst du einfach nur eine Nachricht so, boah, ich will deinen fetten schwarzen Schwanz und so. Und du denkst dir so, okay. Wow, okay.
Na gut, dass jemand gerade ziemlich hot in dem Moment, ne? So,
ja,
gut,
ja, ich meine, und auf der anderen Seite, ich habe mit Marcel und wir machen in unserem Podcast keine Geschwelle, da haben wir auch drüber gesprochen. Manchmal, wenn man jünger ist, nimmt man das so mit, weil man sich denkt, na okay, ich will auch nicht mehr von dir als so diesen einen Abend, und dann, Mai, dann hast du mich halt jetzt so genannt, aber ich sehe auch jetzt nicht mehr in dir als vielleicht dein Hintern oder so.
Ja, klar.
Und dann ist es okay, aber grundsätzlich ist es schon einfach eigentlich nicht okay. Also, wenn man sich selber drauf einigt, und manche Leute mögen das ja dann auch, sich dann irgendwie so zu bezeichnen oder so, dann ist es okay, aber ansonsten Ja, es ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr großes Problem. Und der Leidensdruck ist da auch ziemlich hoch. Also gerade wirklich, gerade mit den Menschen, denen ich gesprochen habe, also auch die suchen sich dann schon Räume, wo sie dann unter sich sind. Also ich war auch bei dem Podcast Barbecue, Black Brown Queer Podcast, und es ist auch nicht ohne Grund, dass sie dann sagen, genauso wie viele schwule weiße Männer gesagt haben, wir wollen unsere eigenen Bars, wir wollen unsere eigenen Diskotheken, kommen dann wieder Leute, die halt einen türkischen Migrationshintergrund haben oder einen togolesischen Migration oder was auch immer, die dann sagen, ja, okay, aber hier fühlen wir uns auch nicht wohl, da machen wir uns nochmal wieder ein
eigenes Ding. Obwohl das eigentlich sehr bedauerlich ist.
Das ist super bedauerlich, aber anscheinend leider doch notwendig, weil es sonst dann immer wieder zu komische Auf- und Runter Fetischisierung, an den Arsch greifen, in den Schritt greifen, sie in eine Rolle stecken, du bist jetzt der dominante südländische Macho und
Naja, oder ich, weiß ich auch schon mehrfach, also auch von Freunden in den USA auch gehört habe, ich möchte mir gar nicht vorstellen, was asiatischstämmige Männer sich so anhören müssen zum Teil.
Ja, ich also weiß nicht, hast du denn so, weil du es ansprichst, hast du solche Profile gesehen oder hast du schon mal dich an sowas beteiligt?
Nee, sag mal so, ich würde jetzt nie jemanden beleidigen. Also sag mal so, natürlich hat jeder seinen Geschmack. Also das finde ich, was du vorhin gesagt hast, ist ja völlig okay, aber ich finde ja immer so, bei allem im Leben, eigentlich so der Ton macht die Musik, ne? Und ich würde das nie sagen. Also ich meine zum Beispiel, ich finde es ja auch völlig okay, wenn jemand sagt, okay, ich bin jetzt einfach, stehe jetzt nicht auf trans, also sexuell oder so, aber der Unterschied ist ja nun, sage ich das jemandem ins Gesicht, so was mit der Faust so, oder sage ich das halt wie entweder gar nicht oder so, ne? Und ich finde das finde ich einfach so ganz wichtig, so, also dass man das ein bisschen so die Form wahrt, aber wie du schon sagst, ich meine, das ist dann immer so dieser Moment, dann wenn die Leute da völlig, weiß nicht, da ungehemmt.
Da gibt es diesen unsäglichen Begriff super straight. Also auf TikTok nennen sich Leute, die, also Männer, die auf Frauen stehen, aber nicht auf Transfrauen stehen, die sagen, sie sind nicht nur hetero, sie sind super hetero oder super straight.
Ach so, das klingt damit, gar nicht,
genau. Und das ist so, keiner zwingt dich auf irgendwie, auf irgendwas zu stehen, was du nicht möchtest, aber wenn du dich extra nochmal so nennst, um extra nochmal eine Gruppe auszuschließen.
Aber es sind wahrscheinlich auch nur Männer, die das sagen.
Genau, nein, Frauen, es gibt keine Frauen, die sich super straight nennen.
Aber es ist auch interessant, ne?
Genau, und das zeigt ja, wie zerbrechlich auch Männlichkeit ist, und das ist ja auch so ein Problem. Es ist ja nicht nur sozusagen Herkunft, dann ist natürlich auch so, ja, aber die Person muss weiblich oder männlich sein und sonst taugt mir das nicht. Und vor allem von Männern wird ja immer so eine übertriebene Männlichkeit erwartet. Also egal ob von Frauen oder ob von Männern, egal wen du datest, eigentlich musst du immer in irgendeiner Form oder nicht immer, aber sehr oft so eine Männlichkeitsbild.
Ich finde, das ist einfach total positiv besetzt so.
Genau,
ne?
Genau.
Siehst ja auch irgendwie in der Werbung oder so.
Genau.
Also diese Männlichkeit ist immer total positiv, also so der Machertyp und Sportler und so weiter und so fort.
Und genau, und ich glaube, da darf man schon jemanden, du darfst mögen, was du magst, aber man kann hinterfragen, woher kommt das? Warum hast du solche Bilder über Menschen, die indigene Wurzeln haben in Nord- und Südamerika, dass du sagst, keine Ahnung, lange schwarze Haare gefallen mir nicht oder ein Afro oder warum ist der Rothaarige nicht so attraktiv oder was auch immer, was auch immer das ist. Ich finde, das darf man schon hinterfragen. Man kann niemand jetzt zwingen, du musst jetzt den und den attraktiv finden. Aber ich glaube, ich denke natürlich auch, dass viele Menschen, die nicht cis-hetero sind, erstmal eigene Traumata weghaben und überhaupt erstmal klarkommen, so, oh Gott, worauf stehe ich, wie möchte ich mich ausleben. Aber dann auch nochmal zu realisieren, oh weh, jetzt gibt es noch mehr Arbeit, die man machen sollte, so zu überlegen, hey, warum mag ich die Körpergröße, warum mag ich 3-Tage-Bart? Aber ganz oft, ich habe so oft Gespräche mit Leuten auch gehabt, die sagen, hey Malcolm, danke, wegen deiner Stories oder wegen deiner Beiträge, ich habe mein Datingverhalten nochmal hinterfragt und jetzt bin ich da ganz anders unterwegs und ich schließe Leute nicht mehr aus. Also ich kenne ganz viele auch, die einfach nur, also es ist leider, also Männer und Frauen, die einfach immer nur so weiße, blonde Typen irgendwie daten. Und nicht, weil die das an sich nur das hübsch finden, das kann auch sein, sondern die haben dann realisiert, es hat viel mit Rassismus und Komplexen und Selbstwertproblemen zu tun und gar nicht irgendwie, ich habe mir jetzt den Typ ausgesucht. Wenn du das alles reflektiert hast und dann immer noch sagst, ja, aber irgendwie gefällt mir das.
Es ist auch ein bisschen auch so ein Klischee. Also zum Beispiel, also ich meine, wobei, was ich jetzt gerade erzähle, ist auch wiederum als solches ein Klischee.
Und auch weiße, blonde Frauen.
Aber ich wollte gerade sagen, du musst mal darauf achten, mir fällt ganz häufig auf, dass schwarze, heterosexuelle Männer haben ganz, ganz, ganz häufig weiße, also blonde Frauen als Freundinnen.
Ja.
Weil offensichtlich da so auch so ein Klischee irgendwie, also ich weiß nicht, sich so...
Genau, das ist bei vielen Männern of Color oder migrantische Männer, dass die sich so eine weiße Freundin und eine weiße, reiche, bürgerliche Freundin irgendwie schnappen wollen, als so eine Art Trophäe, um halt zu zeigen, so guck mal, ich hab's geschafft, ich hab hier mir so eine geholt und so. Das merkt man ja auch so bei so Fußballern, welche Spielerfrauen die dann haben. Das ist ziemlich selten, also dass die dann eine Freundin haben, die dunkler ist als sie selbst, und dann sie ist meistens immer heller. Und das spielt auch mit ganz vielen, weil Dunkelheit auch mit Maskulinität oft verbunden wird. So wie Männer ja auch dunklere Männer, denen mehr Männlichkeit zuschreiben, wird auch dunkleren Frauen mehr Männlichkeit zugeschrieben. Aber für eine Frau funktioniert das nicht.
Ja,
das macht dich ja unsexy. Aha. Und weiß und hell ist zart, sanft und weich und dunkel und haarig, ne? Das ist so. Und was völlig bescheuert ist.
Ja, total also bescheuert. Komplett bescheuert. Aber es ist interessant, du hast völlig recht, ja, das sind alles so unterschwellige
Unterstellungen. Ja, das muss man halt erstmal so benennen und
für genau.
sich. Und man will das ja nicht nach. Ach Quatsch, das hat doch nichts damit zu tun. Aber wenn du wirklich drüber nachdenkst, ertappst du dich schon dabei, dass das genau die Sachen sind. Und du musst ja auch nur schauen bei so Fernsehzeitschriften, diese ganzen schönen Frauen sind immer voll busige Blondinen, die da dir eigentlich anlächeln. Das ist selten.
Kein Zufall, ja.
Ja, das ist selten. Wenn es mal so eine Brünette reinschafft, ist so, aber dann lass sie mal eine dunklere Haut haben
das
oder eine
Monobraue
oder so. Oder eine Nase, die prominenter ist, wie sie vielleicht arabische oder iranische Frauen oder so haben. Und dann wird es schon schwierig. Und das ist, glaube ich, schon eine Sache, wo man schon drüber nachdenken muss. Oder es gibt andersrum, die halt nur, keine Ahnung, die stehen nur auf schwarze Frauen oder schwarze Männer. Und das kann auch Zufall sein, aber vielleicht liegt auch ein Fetisch dahinter. Und vielleicht...
Mit Sicherheit.
So. Und dann muss man das auch reflektieren. So. Ja. Datest du die Leute, weil du die wirklich nett und cool findest? Oder hast du so einen Fetisch und verbindest du irgendwas sexuell damit und siehst die gar nicht als Menschen, sondern eher nur als so Dienstleister für deine Bedürfnisse?
Ja, ja, ist richtig. Aber sag mal, ich würde dich mal fragen, bist du eigentlich jetzt irgendwie so in der queeren Community irgendwie auch so verortet? Machst du da eigentlich irgendwas? Oder sagst du, du bist so beschäftigt, du hast da gar keine Zeit dafür?
Puh, ja, sehr. Ist eine Pandemie gewesen. Also
stimmt,
ist wahnsinnig schwierig, das zu urteilen.
Das stimmt.
Also ich glaube,
da war irgendwas, ja.
Ja, ja, ich glaube, also das ist auch so interessant. Also was ist denn die, also was ist die schwarze Szene oder die palästinensische Community oder so? Da ich glaube, die Leute stellen sich vor, du hast so eine Mitgliedschaft in so einem Verband und dann hast du den Stammtisch oder so, damit kann ich überhaupt nicht dienen. Ich glaube, dann gehe ich dann doch wieder so zurück, weil ich so ein Workaholic bin und die ganze Zeit arbeite. Ich versuche schon, verschiedenen Accounts zu folgen, verschiedene Leute zu treffen, unterschiedliche Menschen, mich mit denen telefonisch auszutauschen und auch in unterschiedlichen Clubs reinzugehen und Bars und da einfach zu sehen, was da Phase ist, was gerade so der Hit, wozu tanzen die Leute. Und da versuche ich schon irgendwie meinen Fuß und meine Fühler drin zu haben. Und ich denke nämlich auch, dass es medial nicht richtig stattfindet, ehrlich gesagt. Also ich glaube, was jetzt so antirassistische Denkweisen angeht, sind sie ganz gut abgebildet. Oder wenn es um Vielfalt geht, im Sinne von Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Aber ich glaube, es gibt hier und da bei den Kollegen vom Bayerischen Rundfunk, die haben einen Podcast, glaube ich, ich habe mir vergessen.
Ja, das ist dieser bei der Jugend.
Willkommen im Club.
Ja, genau.
Und dann gibt es beim MDR auch einen Sputnik Pride oder sowas.
Genau.
Also es entstehen auf jeden Fall Formate, die sich damit auseinandersetzen. Es gibt jetzt noch einen anderen von Spotify, der ist Queer Story, glaube ich. Aber ich denke, da geht schon noch ein bisschen mehr
Es gibt Nachholbedürfnis auf jeden Fall. Oder Nachholbedarf.
Was würdest du dir denn wünschen von den Medien? Was müssen wir Journalisten noch mehr machen?
Ich bin ja eigentlich immer gar nicht, ich meine, gut, wobei es ist schön, dass ich das jetzt sage, wo ich so einen queeren Podcast jetzt selber mache.
Genau.
So, aber ich finde ja eigentlich immer ganz schön, wenn so Sachen einfach auch mal so ganz en passant so.
Selbstverständlich.
Also ich zum Beispiel, ich muss das jetzt an der Stelle mal sagen, RBB-Bashing. Und zwar, weil ich kann mich ja nicht, ich habe mich neulich um mich geärgert, und zwar da war, ich muss gerade überlegen, was der CSD war, das oder war das der CSD? Also auf jeden Fall war tagsüber irgendwie Parade so, und dann war der RBB dabei, und ist ja auch alles wunderbar, und ich will auch niemandem irgendwie was Böses unterstellen, aber dann haben sie halt abends sozusagen so diese Post-CSD-Party-Szene da am Hafen, da Motzstraße und so weiter abgebildet, und was ist passiert? Ach nee, warte mal, stimmt gar nicht, nee, das war bei Folsom, so, beim Folsom, so, und dann sind die Kerle, die da so als Pferden, als Hund und so diese ganzen Masken und so weiter
ja,
und so fort.
Genau.
Und was ich nur dabei gedacht habe, ist ja völlig okay erstmal, aber ich habe gedacht irgendwie, ey Leute, das ist so eine kleine Minderheit, die da jetzt quasi diesen Fetisch hat. Und es war aber dann irgendwie so, weil klar, es sind halt geile Bilder, ne, im Fernsehen, so.
Ja,
und es ist aber so genau, aber es stimmt jetzt einfach überhaupt gar nicht. Also ich meine, die rennen ja nun nicht alle so rum, das stimmt überhaupt nicht. Also so,
ja.
Also, und da finde ich dann manchmal, da gibt es immer so eine Unbalance so von Leuten, die dich da nicht so gut mit auskennen, so, ne?
Irgendwie, das stimmt.
Oder auch genauso nichts gegen Drags, um Gottes Willen, das will ich nicht sagen, aber das ist zum Beispiel auch immer so, klar, Drags, geile Bilder, so, wo ich immer denke, ja, okay, Kinder, aber es ist jetzt so, es ist jetzt nicht, also so rennen nicht alle Leute rum, weißt du, es ist irgendwie so, das sind halt die geilen Bilder, die da entstehen und die nimmt man natürlich halt so, ne? Wobei es ja auch okay ist. Ich meine, gut, es ist halt immer die Frage, wie sehr du dich damit auskennst und wie sehr du halt...
Nee, ich merke das auch in redaktionellen Abnahmen oder wenn man sich für Protagonisten entscheidet, dass man da schon auch mehr drauf achten muss, sozusagen, wie bildet man welche Gruppe ab. Wenn das Einzige ist, was du in einer Woche Programm ist, nur dieser Fetischtyp und das ist das Einzige, was mit schwul-lesbischen Verbindungen gebracht wird, dann hast du ja eine Verantwortung auch als Journalist und als
Medienmacher. Ja, es ist ein bisschen einseitig,
dass es
manchmal
dann ausgewogener ist.
Genau.
So. Und dann sind halt solche Sachen immer, es gibt noch von Bettina Böttger oder
Böttinger,
so. Böttinger. Die hat auch, glaube ich, einen Podcast. Das sind halt immer so Nischenprodukte von der Community für die
genau,
Community,
genau,
glaube
yeah.
ich. Und ich denke, natürlich kann sowas mehr in der Mitte stattfinden, aber dann muss man so grundsätzlich vieles neu überdenken, auch so Geschlechterrollen. Also, warum haben Nachrichtenmoderatoren die Männer halt immer diesen grauen und schwarzen Anzug an?
Stimmt.
Und die Frauen sind viel jünger und so hübsche Kleider.
Yeah,
so,
yeah.
Also, da müssen wir auch irgendwie mal grundsätzlich, es reicht dann nicht irgendwie, und das ist ja auch dieser Unterschied zwischen so Repräsentation, okay, dann ist da halt dann eine schwarze Person oder dann gibt's eine Moderatorin und dann weißt du, die hat eine Frau. Aber das ist natürlich auch okay, aber nachhaltige Veränderung oder so wirklich grundsätzlich, dass wir mal neu und reflektierter und besser nachdenken, hey, was ist Seriosität, was ist Kompetenz, was denken wir mit, ändert sich dadurch eigentlich nicht, weil die Strukturen bleiben dieselben.
Stimmt, ja.
Und wenn wir hinterfragen würden, so okay, wie kann man grundsätzlich irgendwie lockerer mit allem umgehen, dass es auch nicht immer abverlangt, dass sich jeder irgendwie gleich outen muss oder so, sondern dass es selbstverständlich ist, dass es immer mitgedacht wird, dass der Moderator vielleicht immer sagt, so beim 1 live moderieren, wenn ihr Mädels und Jungs da draußen, da ist ein heißer Typ, dass man nicht immer nur von Mädels spricht, wenn man von einem attraktiven Mann spricht oder umgekehrt. Also, dass es so selbstverständlich ist, dass es dann diese Einzelpersonen gar nicht benötigt. Und ich glaube, das muss noch diskutiert werden. Aber es verlangt ganz viel auch Mut, auch von den Leuten ab, sich in diese Diskussion
einzulassen. Das ist auch ein langer Prozess. Ich glaube, man kann das jetzt auch nicht so von heute auf morgen einfach so verordnen oder so. Aber ich stimme dir völlig zu. Ich finde, es gibt so viele Sachen, so die ich meine, was mich zum Beispiel, ich bin kein Fußballfan. Also so, und ich will zum Beispiel immer so Samstagnachmittags dann irgendwie Radio zu hören. Es ist auch überall irgendwie und ja, wo ich denke, okay, es gibt aber Leute, die sich jetzt nicht so dafür, aber gut, wahrscheinlich ist es jetzt eine Minderheit der Leute, die sich nicht dafür interessiert oder so, aber es sind immer so Sachen, so, es sind immer so Sachen, die so total gesetzt sind in Deutschland oder überhaupt.
Aber dafür
so.
Gibt es doch den Eurovision Song Contest.
Das stimmt, da gibt es aber nicht jeden Samstag. Ne?
Das stimmt. Einmal im Jahr drauf warten.
Du, ich kann mich noch stundenlang mit dir unterhalten, aber wir sind ja beide viel beschäftigt, du ja auch.
Absolut.
Schluss machen jetzt an der Stelle. Markim, vielen Dank, dass du da warst. Und,
danke dir für die Einladung.
Aber kannst du mal am Schluss mal sagen, was machst du denn gerade? Woran bist du denn gerade am Arbeiten?
Ich mache eine neue Fernsehsendung, wo es so um historische, philosophische Persönlichkeiten geht. Ich kann noch nicht genau sagen, für welchen Sender, aber das kommt auf jeden Fall bald raus. Ich freue mich.
Das sind dann Porträts der Philosophinnen.
Genau, also oder? Genau. Wir werden deren Gedankengut, Leute, die heute danach leben, keine Ahnung, lasst es
Kant,
Mahatma Gandhi sein
Gandhi.
Oder Kant oder Mansa Musa oder so oder gibt es so einen Kurs, Marie Curie, irgendeine Denkerin und Leute, die jetzt sagen, hey, wie die Person gedacht hat, das inspiriert mich so krass, ich orientiere mein Leben daran und wir möchten herausfinden, diese alten Gedanken, wie tragen die heute weiter, weil oft denkt man muss immer wieder von neu anfangen, aber ganz vieles, was man sagt, hat schon irgendjemand schon
das
vorher gesagt. Also, dass es zum Beispiel den dritten Geschlechtseintrag gibt, den gab es schon vor 100 Jahren. Also, wir haben ja jetzt divers, aber schon vor der Bundesrepublik Deutschland gab es mal eine Zeit, weil es ja auch schon immer Menschen gab, die nicht eindeutig zuordnbar waren vom Arzt. Und das konnte man eintragen damals so. Und dann kam die Christianisierung und die christliches Abendland und haben gesagt, es kann nur Mann und Frau geben. Aber wir waren da schon, also es gab schon Leute, die das schon nicht binär und so, das sind jetzt keine neuen Konzepte. Und deswegen finde ich das mega spannend und ich freue mich auf das Format. Und ansonsten bin ich bald in Peru. und werde dort freier Korrespondent sein und aus Lateinamerika
was hier. Echt? Wow.
Berichten. Okay. Genau.
Mensch, pass mal auf mit Corona, weil die haben, glaube ich, ganz hohe Corona-Zahlen.
Oh weh, ja, ich bin genesen und geimpft. Deswegen mal schauen. Aber ich war geimpft mit BioNTech und habe danach den Scheiß bekommen. Ich war im Kosovo, ich habe die albanische Variante anscheinend da bekommen.
Okay.
Weil ich dachte mir, ich habe doch die BioNTech-Impfung, was soll das?
Okay, also du hast alles durch sozusagen. Mensch, Malcolm, vielen Dank, dass du da warst. Ja?
Danke dir.
Alles Gute dir. Tschüssi. Und euch vielen Dank fürs Zuhören und tschüss dann bis November. Macht's gut, bis dann. Tschüss.
Queer as Berlin. Der Diversity Podcast mit Michael Mayer.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.